Ich hatte ja in Aussicht gestellt, dass wir ein wenig unkorrekt heute Morgen sein wollen. Darum soll es jetzt um das Thema Alkohol oder Genussmittel und Literatur gehen. Es ist ja der schöne mediale Widersinn, wenn man über etwas schreibt, dass man es nicht unbedingt auch so genießen kann. Also, geschriebene Küsse, wusste Kafka zu sagen, kommen nicht an ihren Ort. Und eine beschriebene Flasche Wein ist ja ganz schön, aber kann man naturgemäß nicht trinken. Und wenn Isolde von Ertrinken und Versinken singt, dann ertrinkt sie eben nicht, sondern sie singt halt. Was für ein Glück. Aber begrüßenswerter Genuss ist das allemal. Aber der gilt gelegentlich als Teufelswerk. Davon habe man die Finger zu lassen. Kurzum, ich habe mit Joachim Lottmann, dem 56-jährigen Schriftsteller, Begründer der Popliteratur Mitte der 80er Jahre, der dann aber nicht mehr so richtig im Hochkulturbetrieb Fuß gefasst hat, darüber gesprochen. Denn er hat einen Roman geschrieben, der keiner sein will. 100 Tage Alkohol heißt er, und ihn gefragt, Alkohol ist ja der Betriebsstoff nicht weniger Literaten. Uwe Jonsson, Hemingway, Faulkner, ja selbst Goethe griff zu Saale Unstrutwein, das ist noch leicht zu verstehen. Aber gilt denn auch umgekehrt, wer viel trinkt, ist dann gleich ein Literat? Das habe ich Joachim Lottmann gefragt.
Nein, das wird natürlich nicht so sein. Wir wissen ja, dass es einen Volksalkoholismus auch noch gibt, den ich natürlich gar nicht im Blick habe. Und ich schreibe ja sowieso nur für eine ganz kleine Minderheit, und auf die konzentriere ich mich. Und für die ist es halt schon eine sehr trennscharfe Unterscheidung, die Menschen, die trinken und die sich das verkneifen.
100 Tage Alkohol heißt Ihre jüngste Veröffentlichung, die Sie keinen Roman nennen. Ein Titel wie ein Fastenbrecherprogramm. Ein Autor fährt in die Schweiz, denkt über vergangene Beziehungen nach. Ob das jetzt autobiografisch ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Eine Art zu spät gekommenes Bohème-Milieu beschreiben Sie. Schriftsteller plus Groupie, die ihn bewundert, aber sagt, aus Mitleid werde ich nicht mit dir ficken, das kannst du dir abschminken. Dann habe ich einen Test gemacht und dachte, naja, das geht ja schon gut los auf der ersten Seite. Aber so oft ist von Ficken, Saufen, Trinken gar nicht die Rede. Wenn man mit dem Wort statistischen Programm da durchgeht, dann ist da nur so anderthalb Dutzend Mal davon die Rede.
Das gefällt mir jetzt, ja. So was kann man heute machen.
Mhm. Ich habe das einfach mal gemacht, weil ich dachte, legt das jetzt drauf an? Ist das jetzt Shades of Grey von Lottmann oder sowas? Nee, worum geht's? Tabubruch, Regelbrechung oder einfach um das Alltagsphänomen des Saufens?
Naja, also ich habe sozusagen für den Persönlichkeitstypus geschrieben, der ich selbst bin. Also ich bin der verklemmte Hamburger, das Bürgersöhnchen, der evangelisch-lutherisch aufgezogene Norddeutsche. Und solche Leute, die können schon ein Coming-out haben, ein alkoholisches. Also das war mir irgendwie bisher zu kurz gekommen in der Literatur. Wenn das andere schon vor mir entdeckt hätten, dann hätte ich es wahrscheinlich als junger Mensch schon entdeckt und hätte nicht so lange dieser verklemmte Typ bleiben müssen.
Der Held kehrt dann irgendwann mal ein in einem Gasthaus, das sich Alt-Wien nennt. Vielleicht sollte ich hier einziehen, meint er, im Wirtshaus Alt-Wien und dann mal 100 Tage durchsaufen und nicht die Gefahr zulassen, nüchtern zu werden. Das ist keine Empfehlung, das können nur Kunstfiguren, oder?
Das ist durchaus eine Empfehlung. Also wie ich schon sagte, so singulär wie ich, also bin ich gar nicht. Und ich kenne also auch viele andere Schreibende, und denen könnte ich das durchaus empfehlen. Es gibt ja auch Menschen, die 100 Tage irgendwie eine bestimmte Diät durchhalten. Und ich kann sagen, es ist leichter, 100 Tage zu trinken, als 100 Tage eine Diät durchzuhalten.
Den Platonow von Tschechow spielt der Schauspieler 5 Stunden lang betrunken. In der Literatur wird das gewöhnlich immer kürzer abgehandelt. Das Wirtshaus ist ja nun gattungsgeschichtlich der Ort für die Komödie. Bei Ihnen spielt im Roman oder in der Literatur ein Betrunkener einen Betrunkenen. Gilt dann auch umgekehrt, die Nicht-Betrunkenen spielen die Nicht-Betrunkenen, oder ist das jetzt zu kulturkritisch?
Nein, hier müssen Sie müssen alles viel mehr so eins zu eins sehen, so ohne doppelten Boden. Das ist tatsächlich so direkt gemeint. Dieser Schauspieler, Martin Wuttke übrigens war das, ich glaube, er spielt den sogar immer noch, den Platonow, der ist halt hier in Wien gelandet und so ähnlich wie ich eben auch dem Alkohol verfallen. Und der Er ist sozusagen Wiener geworden und die Wiener trinken eben gern und es gehört zu ihrer Identität und es ist allerhöchste Ehre, betrunken zu sein. Und es ist auch überhaupt nicht anrüchig, einen Betrunkenen im Burgtheater oder im Akademietheater dann betrunken noch zu spielen. Also das, man würde sogar so einem anerkennend Schmäh zollen, was sowieso das größte Kompliment hier ist.
Literatur hat ja nun unterschiedliche Inspirationsquellen und immerhin sind Sie Verfasser so eines Werkes über 100 Tage Alkohol. Ode und Elegie waren in früheren Zeiten von den Göttern inspiriert. Wenn die dann fehlten, griff man zur Flasche oder zum Alkohol. Das taten die auch schon in diesen Mysterien, ne? Also vergorener Gerstensaft wurde getrunken und dann wurde man erleuchtet. Ist es zu steil, wenn ich sage, also nicht die Aufklärung erleuchtet uns, sondern eher die Vernebelung?
Das ist gar nicht steil, sondern ich würde mal sagen, auch die Aufklärung ist ja dialektisch, wie wir seit Horkheimer wissen. Und eine Aufklärung ohne Alkohol ist sozusagen genauso einseitig und damit falsch wie ein Alkohol ohne Aufklärung. Beides führt im dialektischen Tick-Tack-Kurs zur Erkenntnis.
Dass wir uns mit zunehmender Dauer unseres Gesprächs auch zunehmend Feinde zuziehen, ist Ihnen und mir klar, denn wir sprechen über etwas, was bei uns immer sofort im Bereich der Krankheiten und der Suchtgefahren abgehandelt wird. Darüber als schöpferisches Prinzip zu reden, ist vielleicht etwas dandyhaft, aber Sie haben eben gesagt, Sie wollen es eins zu eins lesen, weil das ist ein gesellschaftliches Phänomen einfach. Das ist alltäglich. Saufen.
Ja, aber ich unterscheide halt schon zwischen den Menschen, die das Saufen als Mittel einsetzen, um erleuchtet zu werden, wie Sie es gerade nennen, und solchen, die dieses Mittel quasi bewusstlos einsetzen. Das gilt übrigens für alle anderen Drogen auch. Also der dumme Junkie, der einfach nur das praktisch ohne Sinn und Verstand benutzt, wird früh sterben. Aber der Philosoph, der dieses Mittel einsetzt, der wird wahrscheinlich 100 Jahre alt werden.
Wollen Sie mich zu einem Paradox verführen und sagen, Sie propagieren reflektiertes Saufen?
Naja.
Oder mit Thomas Mann kluge Lust. Was ja übrigens auch hamburgisch-protestantisch lustfeindlich war und dann aber andererseits sehr ergiebig war, sonst hätten wir diese große Literatur nicht, ne?
Ja, das stimmt, das ist wahr.
Also würden Sie nicht so viel saufen, hätten wir von Ihnen mehr und bessere Literatur?
Aber das ist vollkommen richtig. Also auch mein allererstes Werk, das heißt Mai, Juni, Juli. Ja. Und das hätte ich, wenn ich damals nicht getrunken hätte, ja, ein staubtrockenes, blödes, kluges Buch herausgekommen, aber bestimmt nicht ein Meilenstein der Nachkriegsliteratur.
Ich erreiche Sie in Wien, ne? Und da fällt mir ein, es gibt, glaube ich, ein Lied, das heißt, ein Krügerl, ein Viertel, ein Stamperl, mehr braucht's nicht zum Glücklichsein, richtig?
Ja, das hat aber eben wiederum der außerordentlich kluge und erleuchtete Hans Moser gesungen. Also ein Schlagersänger wie Peter Maffay, wenn der das singen würde, hätte es halt keine Kraft und keine Wahrheit.
Das kann man wohl sagen. Es ist Samstagnachmittag gegen 14 Uhr. Was gab's beim Mittagessen zu trinken? Oder gab's nur was zu trinken ohne Mittagessen?
Genau so war es ja. Wir haben um 13 Uhr haben wir eine Flasche Vogelbeer-Schnaps, die ein Freund uns selbst gebrannt und geschenkt hat, geöffnet und zu zweit ausgetrunken. Das war jedenfalls schon sehr schön. Ich wusste, dass wir telefonieren würden und ich wollte natürlich mich der guten Verfassung zeigen und nicht irgendwie so komisch rumstammeln. Und deswegen haben wir dieses kleine Fläschchen, wie gesagt, ein selbstgebranntes Zeug, wahnsinnig schräg und stark und besonders dann auch ausgetrunken. Das waren durch 0,5 Liter.
Dass man bei Ihnen immer höllisch aufpassen muss, was Wahrheit und Fiktion ist, glaube ich, gehört auch zum Geschäft, wie es überhaupt ja auch der Kern von Alkohol ist. Man sagt ja immer ganz gerne, auch Gott, dann geht die Zunge leichter und dann kommt die Wahrheit raus. Aber dass Alkohol ein Garant für Wahrheit sei, ich glaube, das würden Sie auch nicht unterschreiben, oder?
Doch. Also das ist ja das Schöne, wenn man sich gemeinsam betrinkt, was halt in Österreich und in Wien sehr gut organisiert ist, ja. Also diese Kaffeehäuser und diese Beisalz und Kneipen, würde man in Deutschland sagen, gibt es ja so wahnsinnig viele, wie es in Deutschland vielleicht Discounter gibt und Pennyläden und sowas. Sodass, ich würde schon sagen, die ganz große Mehrheit, vielleicht 90% der erwachsenen Österreicher, sich eben gemeinsam betrinkt und das in einem rituellen Rahmen tut und eben nicht im Kühlschrank die Flasche Billigwodka stehen hat. Das sind kulturelle Unterschiede, die sie größer nicht sein könnten.
Was wahr ist, was Koketterie, was erfunden, wer kann das sagen? 100 Tage Alkohol, so heißt das Buch von Joachim Lottmann. Mit ihm sprach ich ziemlich unkorrekt über ein Lob des Alkohols.